Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast.
Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje
und Stefan.
Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung.
Los geht's. Ein wunderschönes Hallo. Ich freue mich, wir haben wieder einen Interviewgast bei uns. Hallo erstmal, liebe Martje.
Hallo.
Und dann haben wir die liebe Susanne da.
Hallo.
Aus, ja, Mitteldeutschland können wir fast sagen, ne? Also sie wohnt jetzt nicht gleich um die Ecke hier bei uns. Und wir sprechen über ein Thema, glaube ich, was jeden interessiert, nämlich Glück und Gesundheit. Und ganz am Anfang, liebe Susanne, sei doch so lieb, stell dich einmal vor. Wie kommst du zu diesem Thema? Denn wir werden dich ja gleich dazu ausquetschen. Was machst du so beruflich? Was hast du vielleicht so gemacht? Wie, ne? Und so weiter und so fort. Sei so lieb, stell dich einmal kurz vor.
Also, ich bin die Susanne Stürzenbecher, wohne momentan in Bad Hersfeld, bin vom Beruf Diplompsychologin und Psychotherapeutin, habe hier in Bad Hersfeld eine eigene psychotherapeutische Praxis. Und als ich in der Klinik schon gearbeitet habe, auf dem Weg in die eigene Praxis, in die Selbstständigkeit, habe ich mich immer gefragt, müssen die Menschen erst krank werden, um in den Genuss von gewissen Kompetenzen zu kommen? Und habe dann gefragt, wo kann man früher ansetzen? Und dann war, nachdem ich in der Praxis Fuß gefasst hatte und wieder ein bisschen geistige Kapazität frei hatte, mich beschäftigt, wo kann ich ansetzen, dass die Menschen nicht erst krank werden müssen? Also dieser präventive Gedanke. Und dann habe ich halt gesagt, weil ich viele Burnout-Patienten zu der Zeit hatte, habe ich mein Institut für Führungskompetenz gegründet. Also ich gehe mittlerweile in Unternehmen, so wie heute bis 11 Uhr war ich heute Morgen noch in einem Unternehmen, habe einen Stressworkshop gehalten. Also was kann der Mitarbeiter selbst dafür tun, dass er gesund bleibt, trotz der Stressoren, die um einen herum sind im beruflichen Umfeld. Und in den letzten 3 Jahren habe ich meine Online-Akademie, also meine Glücksakademie sozusagen gegründet, wo ich einen Online-Kurs zum Thema Glück anbiete, weil, wie Voltaire schon sagt, da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Und ich sehe das Thema Gesundheit und Glück wie das Ei vom Kolumbus. Man weiß halt nicht, was zuerst da war, das Ei oder das Huhn. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, das eine hat etwas mit dem anderen zu tun und umgekehrt. Also wenn ich gesünder werden will, ist es ein wichtiger Aspekt, glücklicher in meinem Leben zu sein. Und wenn ich glücklich werden will, ist es wichtig, dass ich da auch einen positiven Einfluss auf meine Gesundheit habe. Und deswegen habe ich mich da ja in den letzten 5 Jahren in die Richtung weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, die Menschen müssen nicht erst krank werden, sondern sie dürfen gesund bleiben, wenn sie glücklicher sind.
Ja, schön.
Genau.
Jetzt ist ja Glück so ein geflügelter Begriff und jeder möchte irgendwie glücklich sein.
Genau.
Sag doch mal einfach aus deiner Erfahrung jetzt, du hast ja beschrieben, du beschäftigst dich jetzt seit vielen Jahren schon damit und vor allen Dingen auch in der Praxis, was ich ja persönlich immer sehr wichtig finde, denn es gibt ja viele, die haben zwar 1000 Bücher gelesen, aber null praktische Erfahrung und das bringt uns zumindest in unserem Podcast hier ja nicht weiter und wir wollen ja Mehrwert liefern. Was aus deiner Sicht ist denn überhaupt Glück? Also wie würdest du jetzt... deine Erfahrung auch, wie würdest du es beschreiben? Was würdest du sagen, was ist auch für Glück wichtig? Wie kann ich glücklich werden? So.
Also Glück ist für mich eine Reise. Frei nach dem Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Und ganz wichtig ist dieses tägliche Glücksbewusstsein oder dieses tägliche Bewusstsein, weil unser Gehirn tickt ja sehr viel in diesen Automatismen und wir in der Psychotherapie sagen ja in unserem Unterbewusstsein, wo viele automatische Prozesse abgespeichert sind. Und Glück ist für mich eine tägliche Reise, ein tägliches Bewusstsein darauf, was mich heute glücklich macht, was mir heute gut tut.
Hat jeder die Möglichkeit, glücklich zu sein?
Ja,
ja oder nein? Also antworte mal mit ja. Okay,
ja.
Weil ich finde es ganz spannend. Es gibt ja diese, das wirst du wahrscheinlich sogar besser wissen als ich. Ich habe mal gehört, dass immer mal wieder, ich weiß nicht in welchen Zeitabständen, wird ja geguckt, welches Volk, also sprich welche Menschen, die in welchem Land leben, sind am glücklichsten. Und soweit ich das weiß, sind ja zum Beispiel die Dänen da irgendwie immer ganz oben mit dabei und die Deutschen eher so im Mittelfeld oder so. Jetzt kann man ja dann sagen, oder ist die Frage, oder Nee, andersrum. Viele Menschen verbinden ja erstmal Glück auch mit irgendwelchen materiellen Dingen.
Genau.
Ja, ich bin glücklich, wenn ich genug Geld verdiene. Ich bin glücklich, wenn ich das Auto fahre. Ich bin glücklich, wenn ich, keine Ahnung, mir den Computer leisten kann. Und so weiter und so fort. Was würdest du denn da sagen? Ist dem so oder ist es irgendwie, ist es gar nicht so? Denn, das stellt ja auch jeder fest, wenn er sich dann das neue Auto gekauft hat oder, keine Ahnung, genau, den neuen Computer hat, dann ist er, will ich auch gar nicht abstreiten, kennt auch, glaube ich, jeder von sich selbst, erstmal glücklich, doch dieses Glück, wenn wir ehrlich sind, währt ja in der Regel nicht besonders lang.
Studien sagen maximal 6 Monate. Dann
so
hat
lang.
Sich unser Gehirn an diese Umstände, an diese Gewohnheit gewöhnt und dann ist es nichts Besonderes mehr für uns, es sei denn, wir können jeden Morgen, wenn wir in dieses neue Auto steigen, wieder unser Glücksgefühl reproduzieren. Also ich sage auch immer liebevoll in meinem Online-Glückskurs, die Glücksantennen rausfahren, sozusagen wie morgens, wenn ich mein Handy einschalte und das Handy auf Sender geht und die Wellen empfängt, ist es auch wichtig, dass ich jeden Morgen wieder meine Glücksantennen rausfahre. Und Glück hat tatsächlich, das sehen wir bei vielen reichen Menschen auch, Millionären, Multimillionären, natürlich halt Geld immer einen gewissen Pegel, ab dem man halt unbeschwerter leben kann, wenn man einen gewissen Kontostand hat. Aber grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel, wenn wir mal bei dieser Kulturtheorie bleiben, Völker, die als Indianer leben oder im Urwald leben oder im Regenwald leben, teilweise glücklicher sind als wir, die in dieser Konsumgesellschaft leben, weil es ist immer natürlich sehr, sehr unglücklich, wenn man sein Lebensglück einzig und allein von diesem Konsum, der uns umgibt, in unserer Wohlstandsgesellschaft abhängig macht. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir wissen es heute, ich weiß nicht, ob ihr das beide kennt, Simplify Your Life, oder jetzt dieser Boom mit den Tiny-Häusern. Es ist tatsächlich so, und die Dänen, die haben ja diesen Begriff der Hücke, wie sie es so schön sagen. Es ist tatsächlich so, weniger ist meistens mehr, weil wenn man loslässt, hat man ein leichteres Gepäck. Und es ist immer die Frage, und das praktiziere ich tatsächlich auch in meiner Familie, wo ich dann einfach sage, ist das jetzt wirklich, wirklich wichtig und notwendig, dass wir diese Dinge einkaufen, oder ist es einfach ein Ballast, den wir nach einem halben Jahr abschmeißen müssen. Und das ist ja für mich auch eine Frage der eigenen Lebenseinstellung, weil man kann nicht sagen, nur weil man mehr besitzt, ist man glücklicher, sondern wenn man in die Welt hinausguckt, sieht man tatsächlich, wie zum Beispiel auch beim Dalai Lama, je weniger man hat, um eigentlich so glücklicher ist man, weil man mit leichterem Gepäck durchs Leben reist.
Ich habe das vor ein paar Jahren.
Was ist los? Wirklich, hast du 2 Hände frei? Oh, jetzt sag ich.
Genau.
Ich habe das vor ein paar Jahren wirklich am eigenen Leib ganz, ganz toll spüren können. Ich bin umgezogen und ich hatte den Luxus, weiß ich nicht, ob es das war, ich kriegte mein altes Haus nicht verkauft. Also hatte ich ungefähr ein Jahr für meinen Umzug, der aber nur 7 Minuten entfernt die beiden Häuser waren. Und ich bin wirklich nur mit dem erstmal umgezogen, was ich genau brauchte. Und ich bin, ja, eigentlich wollte ich den Rest drüben aussortieren, konnte mich nicht so richtig überwinden. Also bin ich immer nur rübergegangen, wenn ich gemerkt habe, das brauche ich auch noch, das muss ich noch holen. Dann waren da natürlich noch ein paar Sachen, die ich noch holen musste, wie jetzt Steuerordner oder so ein Kram, den ich nicht brauchte, aber wo man ja weiß, okay, das muss man aufheben. Und dieser ganze Kram, der dann am Ende noch drüben war, den habe ich verkauft, verschenkt und weggeschmissen. Und das war so eine Erleichterung. Also jetzt habe ich mir schon gedacht, ich will demnächst wieder umziehen, damit wieder das, was ich neu an Ballast angesammelt habe, dann halt auch wieder weggeht. Weil das ist wirklich so ein befreiendes Gefühl. Ist richtig, richtig toll.
Ja, und die Werbung macht uns ja weiß, dass wir zu unserem Lebensglück noch unbedingt dieses Auto brauchen oder unbedingt diesen Duft. Und ich hatte ein tolles Erlebnis mal mit meinem Neffen. Mit dem bin ich einkaufen gegangen und habe gefragt, was wünschst du dir? Ich kaufe dir was. Und dann sagte er, er wünscht sich Actimel. Wie kommt der jetzt auf Actimel? Und er sagt, der war 5 oder 6 Jahre, ja, damit ich gesünder bin. Ja, also da merkt man schon, wie die Werbung wirkt und dass viele Menschen durch diesen ganzen Medienkonsum einfach ihr tatsächliches Glück wirklich von diesen Konsumgütern abhängig machen. Und das ist es in meinen Augen nicht, sondern meine Definition von Glück ist eine Art, durch sein Leben zu reisen und mit den Dingen, die einen umgeben, glücklich zu sein. Weil natürlich können wir uns nicht aussuchen, in welche Familie wir geboren werden oder in welches Land. Aber wir können uns aussuchen, wie wir mit den Dingen umgehen. Und das ist wichtig.
Genau. Wir machen jetzt nochmal Piep. Ne? Das war jetzt unbezahlte Werbung. Ich gehe mal davon aus, dass Susanne auch nicht bezahlt wird. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere tolle Produkte, die Ähnliches bewirken, deren Namen wir jetzt nicht genannt haben. Nein, nur Spaß beiseite. Was mich interessieren würde, weißt du zufällig, wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm, bei diesen ganzen Studien, wo jetzt immer rauskommt, dass die Dänen so glücklich sind, was da abgefragt wird oder was die testen?
Nicht wirklich. Also die fragen halt nach einer generellen Lebenszufriedenheit. Wie glücklich sind sie im Moment mit ihrem sozioökonomischen Status? Wie glücklich sind sie mit verschiedenen Systemen der Politik im Land? Also ich denke, die Dänen, wir waren letztes Jahr in Dänemark im Urlaub, 3 Wochen mit dem Wohnmobil, sind komplett einmal die Küste rumgefahren, hat uns sehr gut gefallen, weil wir haben das dänische Volk als sehr entspannt wahrgenommen. Die Dänen in meinen Augen haben einen guten Ausgleich zwischen, wenn man da lebt, zwischen Selbstverantwortung, welche Freiräume habe ich dort in der Gesellschaft, wie kann ich diese Freiräume gestalten, hinzu, was muss reglementiert werden durch die Regierung. Und wir haben das als sehr, sehr positiv wahrgenommen, weil in jedem Laden, wo wir rein sind oder auch Restaurant oder mit den Menschen, wo wir uns unterhalten haben, die uns begegnet sind, die waren alle sehr, sehr entspannt. Also kann es nichts mit dem Wetter oder mit dem Sonnenschein zu tun haben, weil die Dänen haben ja ein anderes Klima als die Spanier oder Italiener. Sondern ich denke, es hat eigentlich was mit der generellen Lebenseinstellung zu tun. Und die Dänen haben halt, wie soll ich das sagen, wenn man da durchs Land fährt, wenig Werbeplakate. Also man hat da auch teilweise, wenn man am Strand ist, kein Empfang. Ich glaube, das trägt schon dazu bei, dass dass die Dänen glücklicher sind und von der Art, wie sie mit den Dingen umgehen. Also sie sind da viel, viel entspannter. Wenn man dann halt, wie soll ich das sagen, auf dem Campingplatz mal einen gewissen Standard nicht hat, dann ist das auch nicht schlimm. Und wir haben das halt für uns auch nicht als schlimm, sondern eher als positiv bewertet, weil je mehr Dinge einen umgeben, umso mehr muss man sich ja auch geistig auseinandersetzen und je mehr Entscheidungen muss man ja auch für den Moment treffen. Und wenn es nur eine Toilette, eine Unisex-Toilette gibt, dann hat man die Entscheidung, man geht halt auf die eine Toilette oder gar nicht. Aber wenn dann zum Beispiel wie in Deutschland auf den Campingplätzen oder in der Stadt die und die vielen Läden gibt, dann muss man sich halt entscheiden. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Die Dänen haben ein gesundes Maß in der Gesellschaft zwischen den Dingen, die sein müssen und die sein dürfen. Und das, glaube ich, trägt dazu bei.
Schließe ich mal an, die Frage einfach, um auf deine reichhaltige Erfahrung mal zuzugreifen. Was würdest du sagen, sind denn vielleicht, sagen wir mal so, die Top 5, die den Deutschen unglücklich machen? Also wir drehen jetzt mal das Blatt und gucken mal, was jetzt Susanne uns sagt. Was ist so einfach aus deiner Erfahrung, woran machen wir uns oder wo beißen wir uns fest, um möglichst nicht glücklich zu sein in diesem Land?
Also was mir in der Arbeit, in der Praxis immer auffällt, ist dieses... Das Wort muss. Also das Top 5 ist einfach, dass wir Deutschen die meisten Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen morgens aufstehen, wir müssen das machen, wir müssen dies. Der Garten muss in Ordnung sein. Und wir vergleichen uns Top 2 zu sehr mit den Menschen, die uns umgeben. Ja, wir machen den Garten nicht für uns, damit wir es schön haben, sondern damit, dass der Nachbar nicht denkt, dass wir unordentlich sind. Also das zweite Wort ist immer dieses Nicht-Wort. Das erste ist halt dieses Muss. Wir Deutschen sind ich nenne das in meinem Glückskurs die sogenannten Lebensfallen. Wir sind zum einen halt in unserem Perfektionismus verstrickt, dass wir sagen, ich muss es richtig machen, dieses Müssen, ich muss es richtig machen, ich muss es perfekt machen. Das zweite ist diese Sucht nach Anerkennung, dieses Vergleich mit anderen. Ja, wie macht der Kollege das? Was kann der besser? Der hat ein teures Auto, der hat ein schnelleres Auto. Mein Nachbar hat ein größeres Haus. Mein Nachbar fährt oder mein Kollege ist diesen Sommer in den Urlaub gefahren. Wir hatten jetzt in Hessen 3 Wochen Osterferien. Das war total ungewöhnlich für uns. Viele bekannte Freunde sind weggefahren, weil man das fast als halben Sommerferienurlaub ja auch sehen kann. Und dann dieser Vergleich halt. Ne? Der erste Punkt wäre dieses Müssen, dieser Perfektionismus. Der zweite ist dieses im Nichtsein. Ich habe nicht das, was der andere hat, dieser Vergleich mit anderen. Top 3 würde ich fast sagen, dadurch, dass wir in dieser negativen Kommunikation sind, haben wir wir bewerten sehr schnell im Negativen. Ja, ich nenne dir wieder ein Beispiel. Meine Schwiegermutter, wenn die aus dem Urlaub kommt und ich frage schon sehr bewusst, was war schön in deinem Urlaub? Dann sagt sie, ja, das war schön, eine Sache, und dann kommt, aber das und das und das war scheiße. Ja, also diese negative Fokussierung, die wir aus der Art, wie wir sprechen, mit dem ich muss und nicht setzen, dann in diese Bewertung kommen, dass wir sehr oft Dinge halt erstmal die Negativität in den Fokus legen. Und das stelle ich immer wieder sehr fest, und das ist total spannend, wenn ich in meiner Praxis mit den Menschen übe, weil es gibt ja, wenn es nicht regnet oder nicht die Sonne scheint, gibt es ja ein positives Gegenteil, und das tun sich die Menschen, die Deutschen, unheimlich schwer, dieses positive Gegenteil zu benennen. Wenn ich in Amerika bin oder im englischsprachigen Raum, begegnet mir das gar nicht. Also da habe ich auch mal den Vergleich. Und ich habe mal einen Klienten, der hat jahrelang in Australien gelebt, und der hat das auch gesagt, wir kommunizieren viel, viel positiver, oder die Australier kommunizieren viel, viel positiver. Und das habe ich halt, ein kleiner Amerika-Fan, auch in Amerika immer so wahrgenommen. Ne? Die sehen halt die Sonne, und wenn schlechtes Wetter ist, wird halt ein Regenschirm genommen und trotzdem rausgegangen. Und da verhaften wir sehr. Wenn wir eine Situation, eine Sache bewerten, sehen wir erstmal die negative Seite der Medaille. Das sind, glaube ich, die drei Hauptpunkte. Wenn ich jetzt noch einen vierten Punkt benennen würde, würde ich sagen, wir Deutschen haben eine Sucht nach Kontrolle und Sicherheit. Das sieht man in der gesellschaftlichen Komponente, zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in der gesetzlichen Rentenversicherung, dass die Politik auf diese Sicherheitskomponente, dieses Sicherheitsbedürfnis, was wir Deutschen haben, auch eingreift, weil das hat man in anderen Ländern nicht. Es gibt vielleicht mal ein Land, das eine gesetzliche Krankenversicherung hat, und ein Land wie Frankreich zum Beispiel, das eine gesetzliche Rentenversicherung anbietet. Aber so wie wir hier in Deutschland, dass wir die Verpflichtung dazu haben, dazu beizutragen, finde ich es schon sehr spannend. Ich meine, es ist natürlich wichtig für die Menschen, die sich nicht selbst für sich sorgen können, solche Systeme zu schaffen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich kann da alleine für mich sorgen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Teil in unserer deutschen Gesellschaft, und durch dieses Muss und Nicht und Vergleich mit den anderen und diese Art der Strukturen, die hier in Deutschland uns vorgegeben haben, sind wir natürlich dadurch auch ein sehr ängstliches, und die Amis sagen immer angry people. Deutschen ist für die Amis so eine Servicewüste, weil alles Servicepersonal immer sehr angry ist. Und dadurch sind wir natürlich auch physiologisch gesehen, weil wir im fünften Punkt ein sehr ängstliches und auch ein ärgerliches Volk. Also dieser Kontrollzwang macht uns entweder ängstlich oder wütend. Ich glaube, das sind so die fünf Hauptbereiche, die ich jetzt so spontan benennen würde. Die ersten drei Punkte, die mir halt in der Praxis begegnen, wenn ich mit Menschen arbeiten darf. Und die anderen zwei, diese gesellschaftlichen Komponente, die garantiert den meisten Einfluss darauf haben, wie es uns Deutschen geht.
Finde ich super, denn jetzt darf ja jeder, der hier zuhört oder uns zusieht, je nachdem, wo, einfach mal überlegen, okay, jetzt, wie kann ich es umkehren? Ne? Und vielleicht kannst du da ja auch nochmal, liebe Susanne, genau, weil du jetzt das so schön erzählt hast, nochmal so zwei, drei, vielleicht auch die Top 3 oder so nennen. Wenn du jetzt sagen würdest, da ist jetzt echt ein unglücklicher Mensch, und der kommt und sagt, Susanne, ich flehe dich an, gib mir bitte ein, zwei Tipps, Wie kann ich möglichst schnell glücklicher werden? Ja, was würdest du dem sagen?
Also ich würde ihm erstmal in den ersten 10 Minuten erklären, was wir hatten mit dem Muss und dem Nicht und dieses immer die negative Seite der Medaille sehen, dass das eine Urprogrammierung unseres Gehirns ist. Weil wenn man das einmal verstanden hat, dieses Betriebssystem, was hier so läuft, das sind ja auch teilweise diese unbewussten Faktoren, die ich vorhin meinte, dann kann ich auch besser damit umgehen. Das heißt, wenn ich in eine neue Situation reinkomme und nicht im Vorfeld bewusst entscheide, wie ich diese Situation wahrnehmen möchte, dann entscheidet immer mein Gehirn mit seinen Wahrnehmungsfiltern, weil jedem Menschen muss klar sein, wenn wir in eine Situation reinkommen, unser Wahrnehmungssystem, da prasseln zwischen 20.000 und 20 Millionen Reize pro Sekunde auf unser System. Also muss unser Gehirn filtern, damit es überhaupt die Situation begreifen will, sonst wird es zu schnell, zu viel und wir drehen nach einer halben Stunde durch. Das ist ja auch das typische Krankheitsbild eines Schizophrenen, dass die weniger Wahrnehmungsfilter haben und durch diese Reizüberflutung dann das Gefühl haben, sie werden im Kopf verrückt. Das heißt, die Urprogrammierung ist immer in unserem Gehirn, hier auf unserer Festplatte eingespeichert, sogenanntes Betriebssystem. Immer erstmal, wenn ich in eine neue Situation komme, potenziell die Punkte zu erkennen, die mein Leben gefährden könnten. Also die Urprogrammierung ist hier oben im Gehirn lebenserhaltend zu agieren. Und um mein Leben schützen zu können, muss ich natürlich, wenn ich in eine so neue Situation komme, erstmal die negativen Dinge fokussieren. Ich kann aber, wenn ich weiß, ich habe heute Abend oder wir nehmen mal ein Beispiel von heute Morgen. Heute Morgen bin ich in eine Firma gegangen, habe einen Stressworkshop gemacht mit den Mitarbeitern und ich weiß, das gibt keine Reize, die potenziell mein Leben gefährden könnten. Dann kann ich hier vorne schon meinem Gehirn die Voreinstellung selber die Wahrnehmungsfilter setzen, dass ich sage, ich konzentriere mich heute auf die Menschen im Workshop, die wirklich mitmachen, die wollen, die Fragen haben. Und da gehe ich natürlich total drauf ein. Und ich freue mich schon, dass ich diese positive Erfahrung bringen darf. Und da setze ich dann automatisch entgegen meiner Urprogrammierung meine eigenen Filter und schon kann ich das auch wahrnehmen. Das ist das, was ich immer meine mit den Glücksantennen. Ich fahre meine Glücksantennen aus und bestimme die Frequenz, die ich wahrnehmen will. Und das ist meine Chance, weil wenn ich das nicht mache, meine Glücksantennen nicht ausfahre und nicht bestimme, dann bestimmt meine Urprogrammierung und die ist immer erstmal negativ lebenserhaltend. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dass ich das üben kann und dass ich die Dinge auch positiv wahrnehmen kann, dann ist das für mich das erste Geheimrezept. Ich verstehe, wie mein Gehirn funktioniert und ich programmiere mein Gehirn um. Weil mein Handy, mein Computer programmiere ich ja auch anwendungsspezifisch so und mein Desktop gestalte ich so, dass es für mich passt und nicht für denjenigen, der mir den Computer verkauft hat. Und die zwei wichtigen Dinge, dieses Wort muss und dieses Wort nicht aus deinem Wortschatz streichen. Ja, wenn jemand kommt und zu mir sagt, du musst, also bei meinen Eltern, ich bin leider so groß geworden, meine Mutter hat immer dieses Kommunikation, du musst dies und das, obwohl sie vielleicht ganz normal meinte, komm, lass uns mal einkaufen fahren. Ja, und es ist ein Unterschied, ob ich meinem System sage, ich muss einkaufen fahren, dann bin ich sofort im Stress, im Zwang. Oder ich sage, ich fahre jetzt einkaufen und hole mir was Schönes zu essen. Das ist nur anders gedacht, aber schon geht's mir anders. Und das sind so kleine Fertigkeiten oder dieses nicht. Ja, ein schönes Beispiel ist immer, denk mal nicht an den rosa Elefanten, schon passiert das nicht. Anderes Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob Martje Kinder hat, aber bei Stefan weiß ich das. Wenn ich zu meinem kleinen Sohn, damals 3 Jahre, gesagt habe, draußen geh nicht auf die Straße, hat er immer diese Straße und ist dann auf die Straße gegangen. Was hindert mich daran zu sagen, hey Schatz, komm, wir gehen auf den Bürgersteig? Ja, ich kann doch gleich das sagen, was ich möchte, was ich mir von demjenigen wünsche oder möchte und auch für mich selber. Ne? Wir waren letzte Woche im Urlaub und ich habe schon im Vorfeld bestimmt, was ich mir anschauen möchte, worauf ich mich freue. Ich hätte ja natürlich fahren können und gucken können, okay, was empfiehlt mir das Hotel oder was sagt mir der Reiseführer? Ich beschäftige mich selber damit. Und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Wir Deutschen bewegen uns zu sehr im Nicht. Und wenn ich die beiden Wörter aus meinem Wortschatz streichen kann und mich, wenn der Nicht-Gedanke kommt, das gleich ins Positive umwandeln kann. Okay, wenn ich heute Abend nicht das Brot essen will, was will ich denn dann essen? Und nicht beim ich esse nicht das Brot stehen bleibe. Das ist die große Kunst, denke ich einfach. Also einmal zu verstehen, dass wenn wir nicht bestimmen, nicht unsere Wahrnehmungsfilter bestimmen, wir nicht selber unsere Antennen und die Frequenzen bestimmen, was wir wahrnehmen wollen, bestimmt unsere Urprogrammierung und die ist immer erstmal lebenserhaltend programmiert, immer negativ. Wenn ich das verstanden habe und die nötige Motivation und ich will, dass es mir besser geht und ich bestimme meine Wahrnehmungsfilter selber, wenn ich heute aus der Tür rausgehe, freue ich mich auf das und das und das will ich heute erleben und das will ich heute wahrnehmen. Und ich streiche die Wörter muss und nicht aus meinem Wortschatz und verwende gleich immer das positive Gegenteil bei den Nichtsätzen. Nur noch die Sätze spreche ich aus. Dann ist das, glaube ich, alles, was jeder braucht. Kein Konsum, kein teures Auto, kein Fernseher, kein bestes, neuestes Smartphone, sondern die drei grundsätzlichen Dinge. Und ich glaube, jeder Mensch ist glücklich.
Sehr ich schön. Finde jetzt das haben wir ja gesagt, der Titel dieser Podcast-Episode ist, Entschuldigung, Martin, ich schließe jetzt aber da. Tut mir echt leid. Der Titel ist ja Glück und Gesundheit. Jetzt ja. Müssen wir mal unbedingt nochmal auf Gesundheit zu sprechen kommen. Denn was ist denn deine Erfahrung, wenn ich jetzt Glück empfinde, wenn ich glücklicher bin, was macht das mit meiner Gesundheit? Was sind mögliche Auswirkungen? Positiv, negativ, wie auch immer. Genau. Erzähl mal, Susanne.
Ja, also, das erzähle ich auch in den Stressworkshops immer. Also wir haben ja so ein sogenanntes autonomes Nervensystem in unserem Körper. Und das ist einmal, gliedert sich in zwei Teilbereiche. Das ist einmal das sympathische Nervensystem und einmal das parasympathische Nervensystem. Das sind sogenannte Antagonisten, also Gegenspieler. Wir können immer nur entweder in dem einen System oder in dem anderen System sein. Und das sympathische System, entgegen seinem Namen, ist halt dieses Stresssystem, wo unser Körper, Negativsystem, physiologisch in die Lage versetzt wird, auf diese negative Fokussierung adäquat zu reagieren, damit wir unser Leben schützen können. Und um das tun zu können, wird in dem sympathischen Zustand Stresshormone ausgeschüttet, damit wir zum Beispiel, wenn wir in eine neue Situation reinkommen und da uns jemand begegnet, der unser Leben gefährdet, sofort physiologisch in der Lage sind, adäquat zu reagieren, wie zum Beispiel mit Flucht oder Kampf. Der Gegenspieler ist der parasympathische Zustand. Und das ist unser Entspannungszustand, unser sogenannter, ich sag immer liebevoll, unser Gesundheitszustand, weil in diesem Zustand werden Glückshormone ausgeschüttet, Glückshormone, Endorphine, und die sorgen dafür, dass die komplette Physiologie raus aus dem Kampf- oder Angstmodus rein in den physiologischen optimalen Zustand. Also je öfter wir entspannt und glücklich sind, umso mehr ist unser Körper mit dem autonomen Nervensystem in dem physiologischen optimalen Zustand. In diesem System, im parasympathischen Zustand, funktionieren alle physiologischen Prozesse in unserem Körper optimal. Das heißt, zum Beispiel unser Immunsystem. Wenn wir öfters im parasympathischen Zustand sind, also uns selber kognitiv, gedanklich in die Lage bringen, dass unser Körper mehr Glückshormone ausschüttet, Entspannungssystem, Freudesystem, dann werden auch alle physiologischen Prozesse in unserem Körper optimal funktionieren. Zum Beispiel im Entspannungszustand, im parasympathischen Zustand sorgen die Glückshormone, die Endorphine dafür, dass unser Herzschlag langsam ist und dass unsere Atmung langsam und tief ist. Das heißt, wenn wir langsam entspannt und tief atmen, kann der Sauerstoff, den wir einatmen, optimal vom Körper aufgenommen werden. Und im übertragenen Sinne ist das so, das stärkt unser Immunsystem, weil was macht uns krank? Sympathischer Zustand. Im sympathischen Zustand wird unser Körper in die Lage versetzt, zu kämpfen oder zu flüchten. Das heißt, wir müssen kurzatmig sein, damit das Blut ganz schnell in die Hände und Füße gelangt, dass wir physiologisch die Kraft haben, unser Leben zu retten. Sorgt aber dafür, wenn wir kurzatmig sind, dass wir nur einen Bruchteil des Sauerstoffs aufnehmen, den wir tatsächlich durch die Einatmung, durch die Filter in der Lunge aufnehmen. Das heißt, wir versorgen im sympathischen Zustand. Wir sind zwar physiologisch in der Lage, kraftvoller zu agieren, aber langfristig sorgen wir dafür, dass unser Körper keine optimalen Nährstoffe hat. Auch im sympathischen Zustand, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, sorgt es zum Beispiel, zweiter wichtiger Punkt, Ernährung, dafür, dass unser Magen-Darm-Trakt erstmal so ein bisschen lahmgelegt wird und nicht gut funktioniert, weil wir brauchen ja die Energie, die normalerweise der Magen-Darm-Trakt im parasympathischen Zustand, im Entspannungszustand braucht, um gut zu funktionieren. Da brauchen wir ja erstmal im sympathischen Zustand diese Energie, um unser Leben zu retten. Das heißt, wir haben ja nur 100% der Energie, die in unserem Körper bereitgestellt wird, zur Verfügung. Und wenn wir im Stresszustand sind, braucht dieser Stresszustand 80% der Energie, um adäquat auf diesen lebensgefährlichen Reiz zu agieren. Im Entspannungszustand nehmen wir diese 80% und sorgen dafür, dass unser Magen- und Darmtrakt gut funktioniert. Deswegen hat man ja so oft diese Kombi zwischen Menschen, die viel Stress haben, zu viel Magensäure, Magenprobleme, Verdauungsprobleme. Das ist dieser Zusammenhang. Und deswegen wenn wir glücklich sind, schüttet unser Körper Glückshormone aus. Und dann katapultiert uns diese Ausschüttung der Glückshormone automatisch in diesen parasympathischen Zustand. Ich sage immer Gesundheitszustand oder Selbstheilungszustand. Und automatisch funktioniert alle Physiologie in unserem Körper optimal, so wie es sein soll und so wie uns der liebe Gott erschaffen hat. Und das ist unsere Gesundheit. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt.
Nein, ich warte jetzt drauf. Ich will nicht wieder Martins Wort fallen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, jetzt bin ich ganz still.
Aber gerne Martin. Nachfragen. Genau.
Ja, das andere Thema ist jetzt rum. Aber ich frage mich, wie ist es denn mit positivem Stress, von dem wir ja auch viel hören, wenn ich etwas tue, was mich zwar anstrengt, mir aber vielleicht viel Spaß macht, lege ich dann meinen Körper lahm? Oder
nein.
Manchmal hat man ja trotzdem so viel Spaß dabei, dass man trotzdem Glückshormone spürt im Körper.
Genau, das ist ja dieses Prinzip, wenn du gerne zur Arbeit gehst und viel Spaß damit hast, dann ist das der parasympathische Zustand. Weil wenn du glücklich bist und Freude hast und in diesem Flow bist, ja, es ist immer ein Unterschied, zum Beispiel Gartenarbeit. Der eine mag das total und geht da total drin auf. Ja, und der ist dann auch in dem Moment im parasympathischen Zustand, im Gesundheitszustand, schüttet Glückshormone aus und findet das total toll. Und der andere sagt, oh, Gartenarbeit hasse ich, eklig. Oder ich sehe das immer wie bei mir. Ich war damals, als ich in der Klinik gearbeitet habe, nicht so glücklich, weil ich viele Dinge machen musste, die ich nicht wollte. Und es kam dann irgendwann der Tag, wo ich das Gefühl hatte, ich muss zur Arbeit gehen. Und dann war ich natürlich im Stress. Und jetzt, da ich mir verschiedene Standbeine aufgebaut habe und wirklich nur noch die Dinge mache, wo ich von überzeugt bin und wo ich viel Spaß und Freude dran habe, andere Menschen zu begeistern, mehr für ihre Gesundheit zu tun und glücklich zu sein, so wie heute Morgen. Ich habe mich total gefreut, dass ich dahin fahren durfte ins Unternehmen und diesen Stressworkshop machen durfte. Und es war einfach toll. Und wenn ich in diesem Flow, in dieser Freude bin, schüttet mein Körper Glückshormone aus. Und dann ist das in meinen Augen kein positiver Stress. Ich finde diese Definition immer unglücklich, sondern ich unterscheide tatsächlich zwischen Dingen, die ich tun muss, zwischen Stress, sympathischer Zustand, und Dinge, die mich glücklich machen und mir Freude bringen und Spaß bringen. Und das ist dann der parasympathische Zustand, der Glückszustand. So unterscheide ich das. Genau. Aber Eustress, dieser positive Stress, wie man ihn in der Literatur findet, ist tatsächlich der, wo Glückshormone ausgeschüttet werden, weil man hat ja Freude, man hat ja Spaß dran. Genau, und der Körper hat nicht das Gefühl, das Gehirn interpretiert nicht, unser Leben ist in Gefahr. Und deswegen ist es positiv und deswegen gehört zum parasympathischen Zustand, zum Gesundungszustand dazu. Also alle Menschen, die das jetzt hören und gerne mit Spaß und Freude an die Arbeit gehen, macht bitte weiter, ihr seid richtig gesund und ihr werdet auch glücklich sein und bleiben und gesund.
Sehr schön. Jetzt ist ja oftmals die Frage, und ich beantworte die auch gleich selbst, kann man Glück lernen? Ja.
Jetzt hängt er einfach.
Ich glaub schon, die Frage ist wahrscheinlich, kann man Glück lernen?
Genau, kann man Glück lernen? Ja, und dann wollte er noch was sagen. Vielleicht wie?
Genau, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt über die Urprogrammierung. Okay, da ist er wieder.
Da ist er wieder, ja. Siehst du, jetzt habe ich wahrscheinlich mit mir selbst gesprochen, oder?
Ja. Kann man Glück lernen, Stefan? Ja.
Genau, kann man gut lernen, ja. Und wir werden die ganzen Links reinpacken, habe ich noch gesagt. Und da habe ich gesagt, oh, die beiden stehen. Aber wahrscheinlich habe ich gestanden, so rum. Wir werden die ganzen Links reinpacken zu Susanne, zu ihrer Webseite, zu dem Glückskurs. Und dann kannst du gerne mal Kontakt aufnehmen, wenn noch Fragen sind zu Susanne. Gut, gibt es abschließend, liebe Susanne, noch irgendetwas, wo du sagst, das haben sie mich gar nicht gefragt, das wäre aber wichtig zu erwähnen, bevor wir hier die Runde schließen für den heutigen Podcast?
Ja, also wenn du fragst, Glück kann man lernen, ja. Weil wie gesagt, wir kommen auf die Welt sehr unbewusst und erliegen unseren automatischen Programmen. Und die können wir einfach umprogrammieren, sage ich immer ganz lieb zu den Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Einfach umprogrammieren, einfach die eigenen Wahrnehmungsfilter setzen und so, dass es dir gut geht. Und dann kannst du das auch lernen. Und wir kennen ja den Spruch, Übung macht den Meister. Je öfter wir es etwas machen umso einfacher und selbstverständlicher wird das für uns. Und ich nenne das liebevoll auch immer wie Zähneputzen fürs Gehirn. Ich habe selber zwei Kinder. Es war zu Anfang sehr mühsam, die ersten 2-3 Jahre den Kindern das Zähneputzen selbst beizubringen. Aber mittlerweile ist das wie eine Selbstverständlichkeit, wie eine Gewohnheit. Und unser Gehirn liebt Gewohnheiten. Und wenn wir uns gute Gewohnheiten antrainieren und üben und üben und üben, und das ist auch wie Autofahren, kennt auch jeder, die erste Fahrstunde, die allererste Fahrstunde hinter dem Lenkrad. Oh Gott, ich habe gedacht, das kapiere ich nie. Und nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr steigt man ein und macht das selbstverständlich, dreht den Schlüssel um und denkt nicht mehr groß drüber nach, was muss ich jetzt als erstes tun. Und deswegen kann man Glück auch lernen. Alles, was man will, kann man lernen und auch glücklich sein.
Sehr gut. Okay, ich glaube, das war ein super Schlusswort. Dann vielen lieben Dank, liebe Susanne,
für die herzlichen Dank für die Einladung Tipps
und Informationen zum Thema Glück und Gesundheit. Wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja auch irgendwann mal wieder in diesem wunderschönen Podcast.
Ganz sicher.
Ja, dir als Zuhörerin, als Zuhörer wünsche ich einen wunderschönen Tag, fröhliche Grüße. Gib gerne mal die Info weiter für alle, die glücklich sein möchten, dass es da diese Podcast-Episode gibt oder diesen YouTube-Film, wo auch immer du das hier gerade wahrnimmst. Like uns und mach das, wie Martin mal so schön sagt, mach ein Bildschirmfoto und pack das in deine Story.
Das macht Instagram. Uns glücklich.
Wir werden das dann, bitte?
Das macht uns glücklich.
Das macht uns glücklich, ja. Und dann wird's noch glücklicher hier, ne? Wunderbar. Ansonsten sehen wir uns nächste oder hören und sehen uns nächste Woche. Am Dienstag oder wann auch immer, an welchem Tag auch immer du das hörst. Wir freuen uns schon drauf mit einer neuen Episode. Bis dahin alles Liebe, alles Gute und ja, eine wunderschöne Zeit. Ciao.
Eine glückliche Zeit. Ciao.
Glückliche, genau.
Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
www.identity-upgrade.de und
www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.